mein Einsatz, hätte ich jetzt fast gedacht, ist mein Stichwort. Ich habe ja am Freitag die gleiche Predigt schon mal gehalten, also nicht dieselbe, aber schon so mehr oder weniger die gleiche. Und wir haben vorher noch zusammengestanden und gebetet, so als Musiker und Prediger und Moderator, wie wir das immer vor den Gottesdiensten machen. Und irgendwie fühlte ich mich sehr beladen. Ich weiß nicht, ob das so ein gutes Wort ist. Aber jedenfalls hatte ich irgendwie den Tag vorher die ganze Zeit über Melanchthon studiert und war mit dem Kopf total in der Reformation und habe mich sehr kompliziert gefühlt. Also ich weiß nicht, ob ihr wisst, wie man sich kompliziert fühlt, aber wahrscheinlich doch. So manchmal steige ich bei mir selber auch nicht mehr so richtig durch. Und irgendwie hatte ich dann am Freitag schon auch Angst davor, dass sich das jetzt auf die Predigt überträgt und die dann auf einmal irgendwie voller lateinischer Begriffe und schwieriger Wörter wird. Und eigentlich hatte ich was ganz Einfaches und hatte Angst, dass ich jetzt in irgendwelche Konkordienformeln da rutsche oder so. Und da habe ich gebetet und gesagt, Jesus, hilf mir doch, dass ich einfach predigen kann. Also es ist ja eine Sache, ob man sich mit komplizierten Sachen beschäftigt, aber auch so eine ganz andere, dass man dann immer noch ordentlich predigen kann. Und dann war das ein total super Gottesdienst, also wie ich es auch schon lange nicht mehr erlebt habe. Und die Anbetung war voll super. Und ich bin Gott wieder drin auch sehr begegnet. Und ich dachte an so eine Begebenheit auf dem Freakstock vor einigen Jahren. Ich weiß nicht mehr, wann das war, also welches Jahr das war. Aber da kam so eine junge Frau auf mich zu, irgendwie auf der Wiese. Und ich kannte sie nicht, weiß auch bis heute gar nicht mehr, wer das war. Und sie sagte so, hey, ich habe einen Eindruck für dich. Und ich sag so, ja, sag doch mal. Und sie sagt, Jesus sagt dir, vergiss nie, dass das Evangelium einfach ist. Irgend sowas in dem Dreh. Ich habe jetzt den Wortlaut auch nicht mehr im Kopf. Und damals dachte ich, ach ja, ist ja klar, das Evangelium ist total einfach, weiß ich ja auch. Und hätte nie gedacht, dass das mal so ein Eindruck werden wird, der irgendwas mit meinem Leben zu tun hat. Und jetzt Freitag stand ich dann hier und dachte, meine Güte, es stimmt, die hat recht. Und es war auch gut, mich mal wieder daran zu erinnern, das Evangelium ist echt einfach. Theologie mag total kompliziert sein, Geschichte dabei mag noch komplizierter sein, ein bisschen Philosophie dabei, dann kann einem auch mal der Kopf bluten. Aber das Evangelium an sich ist doch eigentlich ein total einfaches, simples Ding. Und das Evangelium kann eigentlich jedes Kind verstehen. Es muss nicht schwierig sein und es ist eigentlich auch nicht gut, es schwierig zu predigen. Und dann dachte ich so ein bisschen weiter und wir sind ja jetzt gerade beim apostolischen Glaubensbekenntnis, Teil 7 mittlerweile schon. Und ich hatte so in der Zeit, als ich angefangen habe, damit mich zu beschäftigen, habe ich Karl Barths Einführung in die Dogmatik gelesen. Und Barth, ich weiß nicht, wer ihn kennt, ist ein Schweizer Theologe gewesen, unglaublich intelligenter Mensch, auch wahrscheinlich ein totaler Kopffüßler. Ich kannte ihn natürlich nicht persönlich, aber auf jeden Fall jemand, der unheimlich schlau war. Und auch so in diesen Vorlesungen, die er da über das Glaubensbekenntnis gehalten hat und die dann die Einführung in die Dogmatik wurden, hat er auch irgendwie einige sehr, sehr schlaue Sachen gesagt. Aber irgendwann kam er dann mal da auch drauf zu sprechen, was denn der Kern des Evangeliums sei. Und dieser schlaue Bartmensch hat eigentlich immer an dieser Stelle ungefähr das Gleiche gesagt, also egal wo er darüber gepredigt hat und geredet hat, hat immer sinngemäß wenigstens gesagt, der Kern des Evangeliums ist, Jesus liebt mich. Das ist irgendwie das, worum es im Evangelium geht. Das ist das, was Christentum ausmacht. So, wenn man alles andere beiseite lässt, der Kern ist einfach, Jesus liebt mich. Und manchmal hat er an der Stelle dann auch noch Kinderlieder zitiert. Ich fürchte sogar, dass er manchmal noch ein Kinderlied gesungen hat. Das ist ja eigentlich schon total abgefahren, finde, für irgendwie so eine totale Instanz, so ein unheimlich kluger Theologieprofessor, der dann anfängt, da irgendwo irgendwelche Jesus komm in mein Herz Lieder da zu singen und sagte mir, das ist der Kern des Evangeliums. Aber das wollte ich euch auch gerne irgendwie mal mitgeben. Also egal wie schwierig manches so ist und egal wie kompliziert manchmal das Leben als Christen ist, auch egal wie schwierig manchmal so theologische Diskussionen sind, wenn man mal welche hat, der Kern des Evangeliums ist doch irgendwie total einfach. Und ist auch wenn man das verstanden hat, ist eigentlich der ganze Rest nicht unwichtig, soweit würde ich mich jetzt auch nicht aus dem Fenster lehnen wollen, aber ist eigentlich der ganze Rest nicht so bedeutend. Also wenn das irgendwie einmal steht, irgendwie dann ist das total super. Und das meine ich auch hier mit meiner kleinen Predigtreihe über das apostolische Glaubensbekenntnis. 7. Teil ist heute, 9 Teile werden es insgesamt werden, so der Herr will und ich lebe und ihr auch zuhören könnt. Aber wenn am Ende dieser ganzen Predigtreihe nur das eine übrig bleibt, Jesus liebt mich, dann bin ich irgendetwas wie zufrieden. Also ich wäre sehr glücklich, wenn das wenigstens hängen bleiben würde. Aber natürlich würde ich mich auch so in meiner Ehre als Prediger etwas verletzt fühlen, wenn es das Einzige wäre, was bei 9 Predigten hängen bleibt. Aber das wäre auf jeden Fall total super. Also wenn diese Grundlage dann schon einmal steht, wir sind Christen, weil Jesus uns liebt und wir sind angenommen beim Vater, weil er uns liebt. Wir sind zusammen unterwegs in einer Gemeinde, weil er uns liebt. Dann wäre das total der Hammer. Gut, da dieser Eindruck nicht geplant war, werde ich jetzt meine normale Einleitung überspringen. Und ich werde nicht sagen, dass wir im 7. Teil dieser Predigtreihe sind. Ich werde auch nicht sagen, dass es nicht schlimm ist, wenn ihr nicht alle Teile mitbekommen habt, weil man jeden Teil auch einzeln verstehen kann. Ich werde auch nicht sagen, dass, falls ihr doch euch für den Rest interessiert, ihr auf unsere Webseite www.jesusfreaksremscheid.de gehen könnt, um euch diese Predigten runterzuladen. Und ich werde euch auch nicht empfehlen, das zu tun, einfach weil das einfach jeden Sonntag und jeden Freitag der Fall ist. Und deswegen sage ich das alles nicht, sondern springe direkt in den Text des Glaubensbekenntnisses. Und da wir ja mittlerweile schon ganz schön weit damit sind, können wir das ja vielleicht auch einfach mal zusammen hier sprechen und bekennen. Denn in der frühen Kirche war das eine total übliche Sache. Da hatte Anbetung noch nicht den Stellenwert, wie sie heute hat. Und statt Lieder zu singen, ist in den frühen Kirchen viel bekannt worden. Also das muss irgendwo Teil des Gottesdienstes gewesen sein, dass man seinen Glauben bekannt hat, dass man irgendwelche anderen Dinge bekannt hat. Also man hat mehr gesprochen als gesungen. Und ich dachte, wir können ja diese jahrtausendalte Tradition heute auch mal auferstehen lassen und dieses Glaubensbekenntnis zusammen bekennen. Und ich werde mich bemühen, ganz langsam und betont zu sprechen, damit wir auch alle gut mitkommen. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde. Und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am 3. Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige katholische Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden und der Rest kommt nächstes Mal. Jetzt bin ich einigermaßen überrascht. Also Freitag war unheimlicher Widerspruch. Also kaum war ich irgendwie bei der heiligen katholischen Kirche, waren auch schon Leute voll am Lachen und meinten, das können Sie auf keinen Fall sagen. Ich glaube doch nicht an die heilige katholische Kirche. Also offensichtlich war da etwas mehr reformatorischer Spirit als jetzt hier in diesem Sonntag-Gottesdienst. Und ihr seid eher Leute, die Sachen klaglos hinnehmen. Oder aber ihr wisst auch schon, worauf ich hinaus will und was gemeint ist mit der heiligen katholischen Kirche. Also heilige katholische Kirche meint an dieser Stelle nicht die römisch-katholische Kirche. Da hätte ich auch so ein bisschen Probleme, jetzt das einfach auszubeten. Ich glaube an die römisch-katholische Kirche und den Papst und so. Aber das ist auch gar nicht damit gemeint. Also als Protestant hat man ja manchmal so diesen Reflex, wenn irgendwas katholisch genannt wird, dann denkt man sofort irgendwie an Rom und an Leute mit komischen Hüten und an einige Intrigen, die man sicherlich auch im Kopf hat. Aber darum geht es hier gar nicht, sondern eigentlich geht es fast um das Gegenteil. Katholisch ist abgeleitet wahrscheinlich von irgendeinem lateinischen Wort und es bedeutet allgemein. Also was da gesagt ist, ist nicht, ich glaube an eine bestimmte Form der Kirche, sondern was wir da bekennen ist, ich glaube an die allgemeine Kirche, diese weltumspannende Kirche, wo jeder Christ Teil von ist und was einfach so die ganze Welt umspannt und wo alle Menschen drin sind, die an Christus glauben. Das Gebet ist oder das Bekenntnis ist auch schon entstanden, bevor es die römisch-katholische Kirche in der heutigen Form gab, also auch einige hundert Jahre früher, da hat man noch gar nicht daran gedacht, dass mal so eine Institution es geben wird und es geht halt einfach nur um diese allgemeine Kirche. Und das ist auch das, worüber ich heute predigen möchte, die allgemeine Kirche. Ferry hat ja vor 3 Wochen, glaube ich, auch hier gepredigt und da ging es irgendwie auch um das Ganze etwas kleiner gefasst, um Ortsgemeinde und Jesus-Freaks. Aber mir geht es heute so um das ganz, ganz Große und da muss man sich ja auch mal mit beschäftigen und darum geht es hier auch im Glaubensbekenntnis. Das war damals auch noch wesentlich einfacher zu sagen, ich glaube an die allgemeine Kirche, weil es nicht tausende von Denominationen gab, weil man nicht in Rom in die Baptistengemeinde gegangen ist, weil man nicht in die FEG gehen wollte und zu Jesus Freaks schon mal gar nicht, sondern es war halt einfach, es gab eine Gemeinde überall und vielleicht gab es in einer großen Stadt wie Rom auch mal zwei oder drei Gemeinden, aber eigentlich konnte man noch sagen, ich gehe zur Gemeinde in Rom oder ich gehe zur Gemeinde in Düsseldorf, ohne dass dann jemand sofort eingewendet hat, ja, aber welche Gemeinde denn? Sondern es war halt einfach klar, es geht darum, dass man zu dieser Gesamtheit der Christen gehört. Und damit ist auch diese Stelle, ich glaube, an die heilige katholische Kirche, geht es um Identität. Um diese Frage, wo gehöre ich eigentlich zu? Und die wird ja jeder Mensch zu beantworten haben und die wird sich auch jeder Christ stellen, denn niemand ist eine Insel. Keiner von uns möchte gerne alleine unterwegs sein. Jeder von uns hat das Verlangen in sich, zu etwas zu gehören. Und ein Stück weit definiert man sich auch darüber, wo man eigentlich zugehört. Und diese Frage kann man natürlich bei der Kirche und bei Gemeinde sehr unterschiedlich beantworten. Und es ist schon nicht das Gleiche, ob man sagt, ich gehöre zu Jesus Freaks Remscheid oder ich gehöre zu Jesus Freaks Deutschland. Zu Jesus Freaks Deutschland zu gehören kann ungefähr gar nichts bedeuten oder es kann sehr viel bedeuten. Es kann bedeuten, dass man einmal im Jahr zum Freakstock geht, wenn man es dann schafft. Kann bedeuten, dass man Christ ist und trotzdem bunte Haare hat. Und es kann auch sein, dass man sagt, ja, diese Zugehörigkeit zu Jesus Freaks Deutschland heißt, ich habe die Werte irgendwie geschluckt und ich bin unheimlich stark darin involviert. Und genauso ist es natürlich auch wie bei der Ortsgemeinde, also zu Jesus Freaks Remscheid zu gehören, ist eigentlich schon so ein bisschen mehr als so zu diesem Ganzen zu gehören. Also man kann sich ganz verschieden definieren. Und was ich mir so angewöhnt habe, die letzten vielen Jahre eigentlich, und das wird mir auch immer wichtiger, ich denke, meine erste Identität ist, ich bin Christ. Irgendwann kommt dann auch, ich bin bei den Jesus-Freaks, aber das ist eigentlich nicht das, was mich ausmacht. Also wenn es die Jesus-Freaks irgendwann nicht mehr geben würde, wo der Herr vor sei, dann wäre ich immer noch Christ, dann wäre ich immer noch Teil dieser allgemeinen christlichen Kirche, dann würde ich vielleicht in irgendwelche anderen Ortsgemeinden gehen, dann wäre ich vielleicht auch auf einmal Baptist oder Mennonit oder so. Na gut, wollen wir nicht übertreiben. Vielleicht in irgendeiner freien charismatischen Gemeinde. Aber dann wäre ich ja immer noch irgendwie so Teil dieses ganzen Leibes Christi. Und deswegen ist das so meine erste Loyalität. Das ist das Erste, wo ich mich wohlfühle und wo ich sagen würde, da gehöre ich zu. Das ist das, was mich wirklich ausmacht. Ich bin Teil dieser christlichen Kirche. Und deswegen möchte ich da ein paar Worte drüber verlieren. Und ich habe so vier Unterpunkte, wenn ich richtig informiert bin, die ich da euch mal mitgeben möchte, wo ich meine, dass es wichtig ist, sich damit zu beschäftigen oder was es bedeutet, dass wir an diese allgemeine Kirche glauben und dass wir zu dieser allgemeinen Kirche gehören. Und der erste ist gleich wie der schwierigste Punkt, deswegen fange ich auch mit dem an und der ist auch gleichzeitig der längste Punkt. Vielleicht sogar der kontroverseste, das weiß ich noch nicht. Und es ist einfach nur ganz schlicht, die katholische Kirche ist die universale Kirche. Wenn ich sage, dass ich zu alle diesem Zeug gehöre, also dass ich irgendwo auf dieser Ebene meinen Glauben definiere und sage, ich gehöre zu dieser umfassenden Kirche, dann bedeutet das auch, dass ich einiges mitzutragen habe, was in dieser umfassenden Kirche passiert. Und das ist eine Sache, die uns manchmal sehr schwer fällt. Also wir denken normalerweise, Gemeinde und Kirche nicht irgendwie als das globale Ganze, sondern normalerweise haben wir eher so eine Geisteshaltung, dass wir uns untereinander abgrenzen. Und das hat auch fast jede Gemeinde, hat so ihr eigenes Glaubensbekenntnis. Einige Gemeinden haben dann auf ihrer Webseite sogar noch irgendwelche Statements, dass sie sich abheben von diesen anderen Gemeinden, dass sie sagen, hier und da haben wir so einen Glaubensstreit und wir sehen die Taufe anders, wir sehen das Abendmahl anders oder was auch immer. Und man hat so diese Geisteshaltung, dass man sich eher voneinander abgrenzt, als dass man sagt, wir gehören zusammen. Und ich denke, das ist so eine Sache, die überhaupt nicht geht. Wenn man sagt, ich gehöre zu dieser universalen Kirche, dann heißt es, dass alle diese anderen Christen meine Brüder und Schwestern sind. Und natürlich muss ich meine Brüder und Schwestern nicht lieben, zumindest nicht immer, aber nicht mögen, aber ich sollte sie ja eigentlich lieben. Aber es fällt uns doch manchmal echt ganz schön schwer. Also ich habe schon so viele Katholikenwitze gehört im evangelischen Umfeld. Wenn ich da mal unerkannt unter Katholiken bin, habe ich die gleichen Witze mit evangelischen Vorzeichen gehört. In den freien Kirchen, die etwas konservativer sind, gibt es Charismatiker-Witze. In den charismatischen Gemeinden gibt es dann Witze über die freien Gemeinden, die etwas konservativer sind. Und so letzten Endes ist ganz selten mal dieses Gefühl da, dass man zusammengehört, sondern man ist ganz schnell damit beschäftigt, sich voneinander abzugrenzen. Und das umso mehr, wenn irgendwo Skandale auftauchen, was ja leider auch gelegentlich mal der Fall ist, wenn man Zeitungen liest, dass es doch immer wieder mal so Situationen gibt, wo irgendjemand sich ins Fettnäpfchen gesetzt hat, wo irgendjemand erwischt worden ist mit irgendetwas. Und sobald das in die Medien kommt, dann kommen die anderen christlichen Kirchen und distanzieren sich davon. Jetzt so jüngst war ja der Fall eines katholischen Bischofs, der sich für sehr viel Geld ein sehr schönes Wohndomizil hat bauen lassen. Auch irgendwie mit Erstaunen, sage ich mal, für die ganzen Berichte darüber gehört, dass es da auch einen Koi-Karpfenteich neben der Außensauna gab. Und habe mir auch überlegt, was kann ich da machen, dass ich auch sowas haben kann? Und das hat ja auch alles die Kirche bezahlt. Deswegen dachte ich, ich werde einfach mal ein bisschen mehr über Geld auch predigen, dass hier auch da mehr in meine Wohnsituation hinein investiert werden kann und ich auch mal erste Klasse irgendwo hinfliegen kann. Naja, aber das sind dann ja auch irgendwo so die ersten Gedanken. Ne? Man kann sich unheimlich gut darüber lustig machen und ich glaube, ich könnte jetzt die ganze Predigt damit verbringen, Witze über diesen Bischof zu erzählen. Aber das ist genau so diese Geisteshaltung. Man versteht es nicht und kommt dann auch nicht mehr irgendwie dazu, dass man sagt, ja, hey, das ist aber mein Bruder. Also Koi-Karpfen hin oder her, irgendwie, das ist ein Typ, mit dem muss ich im Himmel in seiner Außensauna sitzen. Und den kann ich gar nicht vermeiden. Irgendwie, der gehört zu mir, der gehört zu meiner erweiterten Familie. Und auch wenn ich das gerade wie total seltsam finde, ich kann mich nicht von dem distanzieren, weil der ist... Der ist nicht nur Teil von diesem Leib, wo ich zugehöre, sondern der ist möglicherweise gar nicht mal so unterschiedlich von mir. Möglicherweise ist der einzige Unterschied zwischen ihm und mir, dass seine Sünden bekannt geworden sind und meine nicht. Aber ich vermute mal, so ein findiger Reporter, wenn er sich mal richtig Mühe geben würde, der könnte mich auch irgendwie ganz schön alt aussehen lassen in der Bildzeitung. Deswegen will ich da schon mal so ein bisschen vorsichtiger sein, weil ich einfach weiß, dass hinter all dieser Sünde auch ein Mensch steht, der irgendwann mal sicherlich sehr gläubig war, als er dann zum Priesterseminar gegangen ist, sich für Zölibat entschieden hat, was jetzt auch nicht jeder könnte. Und deswegen will ich da lieber wertschätzend sein und will mich nicht von ihm distanzieren. Zumal es dann ja auch immer das Gleiche ist, wenn man sich gerade distanziert hat und in seinem kleinen Eckchen ist, dann trifft einen ja auch irgendwann selber der Skandal. Und so war es irgendwie, als die ganzen freien Gemeinden sich dann genügend und hinreichend distanziert hatten von der katholischen Kirche. Dann kam ja vor einigen Monaten eine Studie raus von einem kriminologischen Institut, das herausgefunden hat, dass Kinder in Freikirchen erheblich öfter geschlagen werden als in allen anderen Kirchen und auch mehr als im gesellschaftlichen Durchschnitt. Und das hat mich so ein bisschen schockiert, als ich das gelesen habe, denn auf einmal konnte ich ja auch nicht mehr sagen, das sind die Katholiken, das kommt da öfter vor, sondern es war ganz im Gegenteil, die Katholiken gehen ordentlich mit ihren Kindern um und die Freikirchen haben teilweise sogar Prügelzimmer, habe ich gehört, was total gruselig ist, schreckliche Vorstellung. Also da kann man sich dann auf einmal schlecht davon distanzieren. Und trotzdem hat das auch noch geklappt. Denn sobald die Studie rauskam, kam auch sofort die Gegendarstellung von einigen Freikirchenbünden, die dann gesagt haben, ja, aber da muss man genauer hingucken. Das ist gar nicht irgendwie, dass das in allen Freikirchen so ist, sondern wir haben irgendwie auch einen rechten Flügel, die extrem konservativ sind, die das wörtlich nehmen, die meinen, dass es der Auftrag Gottes ist, Kinder zu schlagen. Und bei denen ist das so, aber bei uns ist das nicht so. Und ich meine, das ist total kurz gegriffen, denn man spaltet sich einfach immer weiter auf als Leib Christi. Und es geht dann gar nicht mehr irgendwie um das Ganze, sondern irgendwann hat jeder so seinen eigenen Skandal und alle stehen irgendwie alleine da, haben den anderen nicht geholfen, als die in der Not waren und deswegen solidarisiert sich jetzt mit denen auch keiner. Und der Leib Christi bricht immer mehr auseinander in Deutschland. Und das finde ich eine ganz schreckliche Sache, weil das Christentum in unserem Land wirklich ums Überleben kämpft. Und ich weiß, das sage ich häufig und will das auch gerne echt reinhämmern. Also der Deutsche Osten ist die atheistischste Region der ganzen Welt. Es gibt so viele Kirchenaustritte. Jedes Jahr treten mindestens 2 Großstädte aus der Kirche aus. Und das heißt nicht irgendwie, dass die danach in Freikirchen dann glücklich ihren Glauben leben, sondern das heißt im Allgemeinen, dass sie von der organisierten christlichen Religion dann auch ihren Abschied genommen haben und damit nichts mehr zu tun haben wollen. Und die Menschen um uns herum, die nicht an Jesus glauben, die machen auch gar nicht so diese Unterschiede. Die denken gar nicht irgendwie, dass es dann auch Christen gibt, die ihre Kinder nicht schlagen. Die denken dann auch gar nicht daran, dass es auch Christen gibt, die nicht Millionen für Keukarpfen ausgeben. Die denken das alles gar nicht, sondern die sehen bloß irgendwie, das sind die Christen. Und auf einmal ist man in so einer Pauschalverurteilung drin, irgendwie als ob man selber irgendwie seine Kinder geschlagen hätte, selbst wenn man keine hat. Und ja, also es nimmt uns einfach immer mehr Kraft, oder es ist die Außendarstellung, wie das, was die Menschen sehen, sind einfach Christen und die denken, dass das bei uns allen so wäre. Und vielleicht habt ihr es ja, könnt ihr euch daran erinnern, vor ein paar Jahren hatten Jesus Freaks ja auch mal einen kleinen Skandal, der es sogar bis in die Bild-Zeitung geschafft hat. Da haben wir nämlich angeblich ein Attentat verüben wollen auf Gerhard Schröder. Und die Geschichte war so irgendwie, dass einer von Jesus Freaks da war, bei so einer Wahlkampfveranstaltung, und die waren gerade zelten oder unterwegs, und er hatte irgendwie ein Klappmesser in der Tasche und ging dann irgendwo so auf die Bühne zu und rief: Herr Schröder, Jesus liebt Sie. Worauf er dann auch gleich von den Wachposten da überwältigt wurde und Arm auf den Rücken und so das volle Programm. Dann haben sie ihn durchsucht und haben das Messer gefunden, und dann hieß es sofort in der Bild-Zeitung: Jesus Freaks planen Messerattacke auf Gerhard Schröder. Was natürlich totaler Unsinn ist. Aber das hat auch unheimlich abgefärbt. Also danach ist dann ein Kollege von mir, der bei Jesus Freaks war, ist Pizza holen gegangen. Und als er dann beim Pizzamann war, hat der Pizzaverkäufer ihn gefragt, ob er sich auch politisch engagieren würde. Also es ist eigentlich völlig egal, wie absurd das ist. Wir werden immer irgendwie in einen Topf geworfen, und die einzige Möglichkeit ist dann zu sagen, ja, wir gehören aber trotzdem zusammen, und den dann auch mal in Schutz zu nehmen und vielleicht einfach mal sowas zu sagen wie, ja, was er gemacht hat, ist total daneben. Das ist völlig indiskutabel, so viel Geld in private Wohnungen fließen zu lassen, aber trotzdem, es muss nicht sein, dass der Typ böse ist, und das Christentum ist eigentlich anders und er vertritt auch andere Werte. Und man kann solche Leute auch mal irgendwie mit in Schutz nehmen. Und das ist wesentlich jesusmäßiger und wesentlich vernünftiger, als sich immer davon zu distanzieren. Oh, ja, solche Sachen entschuldige ich sehr gerne. Und so habe ich euch mal ein kleines Gedicht mitgebracht, was mich auch schon immer beschäftigt hat. Hat jetzt nichts mit dieser Thematik im Speziellen zu tun, sondern es ist von Martin Niemöller, der den Zweiten Weltkrieg als Hitlers persönlicher Gefangener im Konzentrationslager verbracht hat, der Pfarrer war in Berlin und also sehr auch regimekritisch natürlich gepredigt hat, immer irgendwie unheimlich volle Kirchen hatte und deswegen dann kassiert worden ist. Und er schreibt so eine Sache, die ich total treffend finde und die mich eigentlich auch immer wieder selber trifft. Wenn ich über Solidarität nachdenke und darüber sich zu distanzieren, und wo ich glaube, dass man es auch auf diese Situation eigentlich gut anwenden kann. Als die Nazis die Kommunisten holten, habe ich geschwiegen. Ich war ja kein Kommunist. Als sie die Sozialdemokraten einsperrten, habe ich geschwiegen. Ich war ja kein Sozialdemokrat. Als sie die Gewerkschaftler holten, habe ich geschwiegen. Ich war ja kein Gewerkschafter. Als sie mich holten, gab es keinen mehr, der protestieren konnte. So ein bisschen so, ouch, das stimmt. Also wenn ich mich nicht hinter andere stelle oder vor andere stelle und die schütze, dann wird das am Ende bei mir auch keiner machen. Und das wäre schlimm. Denn das Einzige, was uns trennt vom Skandal und was jede andere Kirche und Gemeinde trennt von einem landesweiten Medienskandal, ist ein Reporter, der es richtig böse mit uns meint. Der hört sich ein paar Predigten an und macht ein paar gute Zusammenschnitte, und auf einmal kommt raus, irgendwie, dass wir gegen alles Mögliche sind, und haben wir Sachen gesagt, die man uns im Mund legt, die ganz, ganz fürchterlich sind. Vielleicht findet er sogar noch einen handfesten Skandal oder irgendwie etwas, woraus er einen basteln kann, aber es ist möglich, über jede Gemeinschaft, über jede Religion, über jede Kirche böse Artikel zu machen, und da muss man einfach irgendwie auch mal drauf gefasst sein. Kleine Anmerkung noch dazu. Ich predige jetzt natürlich gerade so sehr in Richtung der universalen Kirche, aber ich predige jetzt auch nicht darum, darüber Sünde unter den Tisch zu kehren. Also ich stelle mir Kirche mittlerweile vor wie so eine ganz große Gemeinde, also Gemeinde richtig, richtig groß. Und das auch wie eine Familie dann. Und ich habe selber zwar keine Brüder oder Schwestern, aber ich habe so von anderen Familien gehört, dass man den gleichen Nachnamen haben kann und sich trotzdem die Hucke vollhaut und sich mit Bauklötzen bewirft und mit blutigen Nasen nachher irgendwie zu Mama rennt und sich anschreit und ausfallend wird und sich auch manchmal irgendwie richtig, sagen wir mal, kontrovers diskutieren kann, sich also richtig zanken kann und man hat trotzdem den gleichen Nachnamen. Und so stelle ich mir das eigentlich so im Christentum auch vor. Es wäre schön, wenn wir ordentlich und offen und auch manchmal richtig hart diskutieren. Aber trotzdem sollte so ein gewisses wertschätzendes Klima da sein. Vielleicht so ein bisschen wie bei einer Ehe. Es ist super in Ordnung, sich zu streiten, aber auch nur, wenn man sich danach auch wieder verträgt. Also wenn es dann offen bleibt, dann ist es total blöd. Und so sollte es eigentlich auch bei uns sein, so dieser Umgang miteinander. Also natürlich sollen wir nicht irgendwo dazu schweigen, wenn irgendwo Sünde passiert. Und ich glaube, wenn ich hier mit dem Herrn Tabach van Elst oder wie auch immer da, Tebarts van Elst, mal ein bisschen alleine wäre, dann glaube ich irgendwie, dass wir auch mal ganz angelegentlich ins Gespräch kommen würden und wir auch sicherlich so einige Unterschiede finden, über die man diskutieren kann. Aber danach will ich auch mich wieder zu ihm stellen und will einfach auch wissen und so leben, dass er mein Bruder ist. Da kommt der zweite Punkt. Die universale Kirche, da gehört man zu, wenn man zu Christus gehört. Denn es ist einfach Christi-Kirche. Und deswegen sagen wir auch, es ist der Leib Christi, dieser weltweite Leib Christi. Und man kommt nicht da rein, weil man irgendwo an der richtigen Stelle sein Kreuz gemacht hat oder weil man unterschrieben hat, als einem jemand ein Formular vor die Nase gehalten hat. Oder weil man getauft worden ist, das hat alles überhaupt gar nichts damit zu tun. Und wenn das die Kirche Christi ist, dann heißt es einfach, dass jeder dabei ist, der zu Christus gehört. Also nicht deine eigene Entscheidung, jetzt zu dieser Kirche einfach nur alleine zu gehören, bringt dich rein, sondern es ist eigentlich die Entscheidung Christi oder du hast Jesus angenommen und dann hat er dich in seine Kirche versetzt und da reinberufen. Und es hat gar nichts Menschliches. Und manchmal versteht man Kirche ja irgendwie sehr menschlich und denkt so, ja, ich gehöre dazu, weil ich irgendwie meinen Zehnten gebe, weil ich mitarbeite oder irgendetwas, weil ich reingeboren bin. Und das ist totaler Unsinn. Also am Zentrum der Kirche steht immer Jesus Christus und deswegen ist der drin, der auch mit Jesus lebt. Und dieser gleiche Karl Barth, von dem ich gerade da erzählt habe, hat einen schönen Vergleich benutzt für Kirche. Und er hat es abgeleitet aus dem lateinischen Zirkus. Und das heißt nicht irgendwo, dass die Kirche immer ein Affenzirkus ist. Zumindest hat er das nicht so gesagt, obwohl es auch manches Mal so ist, wenn man ehrlich ist. Aber was er meinte ist, im Zirkus sind die Leute versammelt um das, was in der Manege läuft. Und in dieser Kirche sind die Leute versammelt um Christus herum. Das heißt also, Kirche sind die Leute, die das schon verstanden haben, was in der Welt noch keiner kapiert hat, nämlich, dass wir einen Erlöser brauchen. Wir sind nicht die heiligsten Leute, wir sind nicht die besten Leute. Ich weiß, manche von uns sind ganz schön komisch, ich selber auch. Aber was uns ausmacht, ist so dieser eine Punkt, dass wir verstanden haben, ich brauche einen Erlöser. Ohne Christus komme ich nicht durchs Leben. Ich weiß irgendwie, dass ich vielleicht mehr Sachen falsch mache, als dass ich richtig mache. Ich weiß, dass mein Leben untergehen würde und ich weiß, dass ich Hilfe brauche. Und diese Hilfe habe ich in Christus gefunden. Und so ist Kirche der Ort der Welt, wo Menschen verstanden haben, dass sie Christus brauchen und deswegen entsprechend mit Jesus leben. Und das erklärt mir auch so ein Phänomen, das ich in den letzten vielleicht 10 Jahren eigentlich immer häufiger mitgekriegt habe. Nämlich es gibt in jeder Organisationsform der Kirche gibt es gute Leute und schlechte Leute, gibt es fromme Leute und unfromme Leute und man kann einfach nicht mehr nach dem Etikett gehen. Man kann nicht sagen, wie bei Jesus Freaks sind alle irgendwie total radikal hinter Jesus her. Denn mir würden viele einfallen, die sehr radikal hinter Alk her sind, aber überhaupt nicht hinter Jesus her sind. Man kann auch nicht sagen, wir Katholiken sind die Leute, die, immer Weihrauch schwenken und Maria anbeten. Ich kenne so viele Katholiken, die überhaupt nicht zu Maria beten, auch noch nicht mal zu irgendwelchen Heiligen und einfach voll mit dem Herrn unterwegs sind. Ich habe früher immer gedacht, so ja, die nicht charismatischen Freikirchen, die sind auch irgendwie alle nicht charismatisch. Und mittlerweile habe ich in so vielen Baptistengemeinden gepredigt, irgendwie, wo Leute in Zungen singen und unter Handauflegung beten. Und ich kenne auch so viele charismatische Gemeinden, die sowas von tot sind, also wo du gar keine Geistesgaben spürst. Oder Pfingstgemeinden, wo immer noch der Pfingstjubel von 1913 oder von wann da auch immer war, gesungen wird und wo gar keine Kreativität da ist, wo irgendwie nicht da irgendwo der Heilige Geist den Lobpreis treibt oder so. Also man kann einfach diese Etiketten nicht mehr benutzen, die funktionieren einfach nicht. Es bedeutet, dass der Schnitt einfach wie da durchgeht, wo Leute mit Jesus leben und wo Leute nicht mit Jesus leben. Und beide Sorten findest du in jeder Gemeinde. Dann der dritte Punkt. Heilige müssen nicht immer heilig leben. Und hier heißt es ja, es ist die Gemeinschaft der Heiligen, die Kirche ist die Gemeinschaft der Heiligen. Und da kann man ja echt manches Mal dran verzweifeln. Und es ist auch wirklich die meisten ungläubigen Leute, mit denen ich über die Kirche rede, sagen eigentlich alle so Sachen wie, ach, das sind alles Heuchler. Christen sind alles Heuchler. Die gehen in Gottesdienst, die tun ganz fromm und am Ende machen sie irgendwelche Sachen, die total gegen jede Werte sind. Die gehen genauso oft fremd wie andere Leute. Die gehen genauso oft saufen wie andere Leute. Und da ist gar kein großer Unterschied im Leben. Und ich erinnere mich so daran, wie ich auch einmal, war ich noch kein Christ, aber waren wir in der Videothek und haben uns Filme ausgeliehen, also ganz normale Filme, Horrorfilme haben wir damals meistens geguckt. Und als wir so drin waren, kam gerade irgendwie aus der Pornoabteilung irgendwie ein total super frommer Typ, den ich auch so von der Schule kannte, der immer über Heiligkeit geredet hat und so. Und das war so eine typische Situation, wo ich dann immer dran denke. Also ich glaube, dem war das auch irgendwie total peinlich. Wir fanden es eher lustig. Aber es ist einfach so, es gibt solche Leute in den Kirchen und ganz ehrlich gesagt, die gehören auch dahin. Also Kirche ist nicht die Gemeinschaft der heilig Lebenden, sondern heilig bedeutet in dem Zusammenhang von Gott gerecht gesprochen. Es ist nicht eine Sache, die wir machen, sondern es ist eine Sache, die Gott für uns gemacht hat, indem Jesus für uns gestorben ist, sind wir Heilige und Gott sieht uns als heilig an. Und natürlich ist es unser Ziel, auch heilig zu leben, oder uns zumindest nicht erwischen zu lassen. Aber wir sind nicht immer heilig. Und in der Kirche sind unheilige Leute total willkommen oder müssen zumindest willkommen geheißen werden. Wenn irgendjemand sündigt oder sich irgendwas verstrickt hat, ey, dann kommt doch bitte alle in die Gemeinde. Also hier ist der Ort, wo ihr Gott begegnen könnt. Es ist total gut, dann in der Gemeinde zu sein. Und es ist gut, diesem Jesus dann trotzdem nachzufolgen. Und dann kommt auch irgendwann Freiheit davon. Und natürlich wird Sünde dann auch immer weniger werden. Aber wir sind nicht die Gemeinschaft der heilig lebenden Leute, sondern wir sind heilig gesprochen von unserem Gott. Und das führt dann zum letzten Punkt. Nämlich christliche Gemeinschaft hat das Kreuz in der Mitte. Und ohne Vergebung keine christliche Gemeinschaft. Und da denken wir ja gerade auch einiges drüber nach hier in dieser Gemeinde an unseren Gerd-Abenden, gemeindetechnisch extrem relevante, eine extrem richtungsweisende Diskussion, heißt das. Geht es viel um geistliche Gemeinschaft und um Hauskreise, die sich treffen wollen, um Gott um seiner Selbstwillen zu begegnen. Und ich meine, dass christliche Gemeinschaft nicht möglich ist, wenn sie nicht um Christus herum aufgebaut ist. Wenn es um irgendetwas anderes geht, ist es nicht mehr diese christliche Gemeinschaft. Aber wenn Christus in der Mitte steht, dann ist auch Vergebung da. Und einfach weil wir alles Leute sind, die nicht nur heilig leben, ist auch Vergebung extrem wichtig. Und es würde nicht funktionieren, Gemeinde würde nicht funktionieren, wenn wir nicht in der Vergebung leben würden, wenn wir nicht bereit sind, auch immer wieder das zu vergessen, was uns andere angetan haben, wenn wir nicht auch bereit sind, uns selber zu vergeben, wo wir anderen Leuten was Böses angetan haben. Also ohne Vergebung wird Gemeinschaft nicht laufen. Denn es ist nicht so dieses Ideal, wo man nie verletzt wird und nie verletzt, aber dadurch, dass Christus in der Mitte ist und dass sein vergebenes Kreuz in der Mitte ist, ist es möglich, trotzdem gut miteinander klarzukommen und auf dieser geistlichen Ebene auch Jesus zu begegnen. Und an dieser Stelle, wahrscheinlich habt ihr den Spruch schon öfter mal gehört, das Kreuz hat zwei Balken. Da ist ein vertikaler Balken, der dafür steht, dass Christus uns mit Gott versöhnt hat und wir mit ihm im Reinen sind. Aber da ist auch dieser horizontale Balken, der sagt, dass Vergebung unter Glaubensgeschwistern möglich ist, dass es möglich ist, aus dieser Vergebung heraus die Gemeinschaft immer wieder zu erhalten. Und wenn das Kreuz in der Mitte steht, also wenn es wirklich um Christus geht und nicht darum, irgendwo ja, netten Abend zusammen zu verbringen, einen tollen Film zu gucken oder so, sondern wenn es um diesen Christus geht, der in der Mitte ist, dann wird es automatisch auch geistliche Gemeinschaft sein, dann wird sich Gott mehr in unserem Leben zeigen und dann werden wir ihm auch ohne weiteres begegnen. Und damit dann bin ich am Ende, aber will doch mal eben auf den Anfang wieder dann zurückverweisen. Wenn der Kern des Christentums ist, Jesus liebt mich, dann ist das auch der Kern der Kirche. Dann ist auch der Kern der Kirche Christus. Und Gnade uns Gott, wenn sich unsere Gemeinden irgendwann mal um etwas anderes drehen als um Christus, dann wird es immer eine Katastrophe sein. Wenn man wie Jesus-Freak ist, weil man als Jesus-Freak komisch rumlaufen kann, dann ist das schrecklich. Wenn man Jesus-Freak ist, weil man hier andere Musik hört irgendwie als in den normalen Kirchen, dann ist das total schrecklich. Also wenn irgendetwas diese Stelle einnimmt, die Christus haben sollte, dann wird es immer eine Schieflage kriegen und dann wird es katastrophal werden. Ja, vielen Dank fürs Zuhören. War das lang heute? Ja, ne? Ach, doch, 35 Minuten.